Guten Morgen. Wow, hört sich gut an. Stuttgart, guten Morgen. Ich weiß nicht, ja, genau, Pforzheim auch ihr. Drei Gottesdienste live in Ehingen. Es sitzt man zu Hause und schaut zu und Heilbronn auch. Heute ist unser Mosaic Family Gottesdienst. Alle 6, 8 Wochen schalten wir uns gemeinsam ein. Dann heißt es eine Botschaft in 5 Städte hinein. Das ist spannend. Und ich darf so den Auftakt machen. Wir als Church, wir bewegen uns eigentlich von Schuljahr zu Schuljahr. Der 1. Januar kommt, dann sagen wir Neujahr. Aber bei uns ist eigentlich gefühlt im September Neujahr. So ähnlich wie bei den Juden, die feiern auch jetzt Neujahr. So, das gilt auch für uns, es geht wieder los. Und wir haben vieles vorbereitet. Ich glaube, Gott hat noch mehr vorbereitet. Wir dürfen entdecken, was er vorbereitet hat für uns. Und wir dürfen in den Werken wandeln, die er zubereitet hat. Manchmal staune ich nur und denke mir, Gott, boah, krass, was du so alles tust. Und ich bin so gespannt. Ganz ehrlich, ich freue mich von Herzen über unsere neuen FSJler. Ich freue mich von Herzen über die Caro, die mit am Start ist. Und auch die anderen, die vielleicht noch in der Pipeline sind, die noch nicht auf der Bibelschule sind. Aber in 1, 2 Jahren, wir wollen einfach gespannt sein, was Gott tut. Und wenn du sagst, hey, ich bin Banker, ich bin Arzt, ich bin Lehrerin, ich bin McDonald's-Verkäufer, keine Ahnung was. Ich will dir sagen, du bist genau an der richtigen Stelle, denn dort, wo du bist, ist das Reich Gottes. Dort, wo du bist, ist Licht der Welt. Dort, wo du bist, ist Jesus, oder? Denn Jesus hat versprochen, da zu sein, dort, wo du bist. Und dann bist du nicht an der falschen Stelle, sondern am richtigen Ort und du hast einen Einfluss genau an diesem Ort. Und ich wünsche mir, dass wir mit diesem Bewusstsein leben. Ich dachte mir, ich hätte so gerne eine andere Predigt gehalten, so als Auftakt in die Saison. Aus unterschiedlichen Gründen fangen wir mit Beziehung an. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, den Auftakt zu machen, einerseits. Und andererseits dachte ich mir, ich möchte nicht nur eine Süßholz-Raspel-Predigt halten. Die Ehe ist so schön, alles ist so toll. Gott hat sich das so toll ausgemacht. Und meine Kollegen dürfen dann das Hartbrot liefern. Sondern ich werde uns eine Predigt halten, wo ganz viel drin ist. Vielleicht kennst du so Sirup, ja? Heute ist es so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu tough. Dann darfst du Wasser nachgießen und dann schmeckt es am Ende auch. So, da wird jetzt ganz, ganz viel Information drin sein, ganz viele Herausforderungen. Und ich persönlich, ich liebe Botschaften, die was mit meinem Leben zu tun haben, aber die auch Botschaften sind. Und bei der Vorbereitung dachte ich, Gott, was ist die Botschaft? Ehe ist natürlich die Botschaft, aber was ist die Botschaft? Und je länger ich unterwegs war, dachte ich, okay, das sind drei ganz klare Imperative, ganz klare Aufforderungen, die ich spüre, die Gott in mein Herz hineinlegt und die ich euch gerne heute Morgen auch mitgeben möchte. Das eine ist, wie gehen wir miteinander um? Das ist auf jeden Fall eine gute Herausforderung. Wir werden es gleich noch sehen. Das andere ist einfach die Benennung der Tatsachen, die Benennung der Fakten. Wir leben in einer Zeit, wo die 5 nicht mehr 5 ist und wo die 8 nicht mehr 8 ist, sondern wo alles relativ geworden ist. Und ich dachte, wenn wir alleine uns anschauen, was Gott über Ehe sagt, dann steckt da so viel Dynamit drin, dass manche vielleicht aufstehen und sagen, aber das passt mir hier nicht. Warum? Nicht, weil wir irgendwas Neues erfunden hätten, sondern weil wir einfach an dem festhalten, was Gott schon immer gesagt hat. Und macht es Sinn, von Gott herzukommen? Ich glaube, ja. Deswegen, weil ich mich nicht selbst erschaffen habe. So, meine Tochter hatte einen kleinen Unfall und diese Woche war ich, meine Frau war vor 3,5 Wochen in der Klinik, in der Donauklinik, ich jetzt zum Nachuntersuchung bei irgendeinem besonderen Arzt. Und während wir da gewartet haben und wir haben lange gewartet, durfte ich so viele Skulpturen des menschlichen Körpers, der Knochen und der Sehnen, der Muskeln anschauen. Und das hat mich zur Anbetung geführt. Ich dachte, selbst ich, der ich den Menschen seit 47 Jahren beobachte, ich könnte nicht ansatzweise das kopieren. Und da gibt es so einen genialen Schöpfer, der hat uns Menschen in seinem Bild geschaffen. Und wir wachsen, wir kommen nicht als 35-jährige perfekte Menschen auf diese Erde. Nein, wir werden geboren und das ist eigentlich 9 Monate später. Entstehen tun wir mini, mini klein und dann sind wir irgendwann mal da. Und jeder von uns ist ein Bild Gottes. Was für einen genialen Schöpfer. Was für einen genialen Gott, den wir anbeten dürfen. Und wir sagen dürfen, Gott, von dir wollen wir hören, was du dir dabei gedacht hast. Nicht von irgendeinem Menschen, sondern von dir, Gott. Was ist dein Plan? Warum? Weil du bist der Schöpfer und ich nicht. Wisst ihr, ich bin heute Morgen nicht aufgewacht und habe überlegt, will ich Ameise sein oder will ich doch Pferd sein? So, vielleicht bist du so aufgewacht mit dem Kater und du wusstest nicht so recht, wer du bist. Aber wenn der Kater dann vorbei ist, ich hoffe, dass ihr nicht so aufgewacht seid, aber wenn der Kater dann vorbei ist, dann merkst du, oh, ich bin doch ein Mensch. Und dann flüstert der Geist Gottes dir zu, natürlich bist du ein Mensch. Du warst nie irgendwas anders. Du warst immer ein Mensch. Du warst ein Gedanke Gottes und du kamst auf diese Erde als Gedanke Gottes. Du bist im Plan Gottes. Und deswegen ist die Predigt von heute Morgen der Plan Gottes. Und ich will dir sagen, der Plan Gottes für dein Leben, gerade in diesem Thema, ist so gut. Der ist nicht gut, sondern Gott selber sagt, und siehe, es ist sehr gut. Siehe, es ist sehr gut. Wisst ihr, dass Gott alles geschaffen hat, bis auf den Menschen. Und wir merken, Gott hat einen hohen Standard. Deshalb heißt es immer, und siehe, es war gut. Und siehe, es war gut. Aber es wurde sehr gut, als der Mensch, als Adam und Eva dazu kamen, zu den ganzen Tieren, zu den Vögeln, zu den Fischen, zu den wunderschönen Blumen und so weiter, zu Gott. Und dann sagt Gott, und siehe, es ist sehr gut. Und insofern habe ich einerseits ein unglaublich schönes Thema, wo wir immer wieder neu. Amen, Amen, so ist es. Preis dem Herrn. Amen, Amen. Und ihr Lieben, wir sind eine International Church hier. Ich weiß, wenn Internationale nach Deutschland kommen, dann wären sie sehr schwäbisch, ja. Und heute sind wir auch noch ein bisschen schwäbisch hier, ja. Aber ich lade dich ein, sei du selbst. Ich bin heute verkleidet, ich habe einen Anzug an, ich habe Kontaktlinsen an, ich fühle mich auch ganz komisch, ja. Aber du darfst ehrlich sein, du darfst du selbst sein. Zu den Kontaktlinsen werde ich gleich noch kommen, das ist nicht meine Wahl, sondern das ist so eher meine Qual, ja. So, aber warum, werde ich euch nachher erzählen. Aber ich lade dich ein, lasst uns gemeinsam in der Art, wie Gott uns geschaffen hat, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen, was im Himmel ist, darf heute hier auf Erden schon sein, oder? Oder seid ihr reingekommen und auf einmal gab es so ein Scan und du wirst schwäbisch. Nee, bitteschön nicht. Ich bitte dich. Bleib du in der Art, wie du bist. Mit deinem Feuer, mit deinem Temperament. Und vielleicht sagst du, ja, es gibt ja auch ruhige Kameruner, die kenne ich auch. Aber nicht alle Kameruner sind ruhig, oder? Und nicht alle Kongolesen. Und nicht alle was auch immer. Sondern lass uns da das umarmen, wer wir sind. So, mein erster Gedanke heute Morgen, damit diese Predigt nicht so tough wird gleich am Anfang, ist, Gott hat sich Beziehungen und Beziehungen so gedacht, dass in einer Beziehung die Kultur des Himmels, die Kultur Gottes gelebt wird. Und deswegen, wenn ich über Ehe spreche und du bist nicht verheiratet, dann schalt nicht ab, denn eines Tages bist du verheiratet, dann ist gut, wenn du Ahnung hast davon. Und wenn du vielleicht niemals heiratest, ist es dennoch sehr gut, weil dieselben Prinzipien, die ich anwenden darf für die Ehe, in der ich bin, darfst du anwenden in der Gemeinde. Dieselben Prinzipien darfst du anwenden, selbst in der Arbeit. Es sind eigentlich dieselben Imperative, dieselbe Herausforderung, dieselbe, so sollt ihr es machen, wie in der Ehe. Und deswegen lese ich uns einen Text vor, den Paulus an eine Gemeinde schreibt. So, dieser Text ist gar nicht für die Ehepaare, sondern einfach für die Gemeinden. In Philipper 2, 1 lesen wir, als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig. Und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes wirkt, der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. So, vergesst ihr, wir als Gemeinde wollen eine Kultur der Ermutigung leben. Seid ihr bei mir? Und wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, die die Fehler aufzählt. Wir leben in einer Gesellschaft, die schaut, wer hat irgendwas falsch gemacht. Und diesen einen Fehler, der wird wochenlang, das erleben wir gerade, medial angeprangert. Und ja, es sind Fehler, die passieren. Aber wir lieben es, den Fehler des anderen zu sehen und darauf rumzureiten. Und an dieser Stelle dürfen wir die Kultur Gottes leben. Gott sieht deinen Fehler auch. Und er lädt dich auch ein, deinen Fehler als Fehler einzusehen. Er lädt dich auch ein, dass du zu ihm kommst und sagst, hey Gott, ich habe Mist gebaut. Aber dann vergibt er und er denkt nie mehr daran. Gott liebt es, Fehler zu vergeben, Sünde zu vergeben. Er liebt es nicht, Sünde zu hochzuhalten und immer wieder neu. Weißt du schon, was der vor 30 Jahren gemacht hat, was der vor 50 Jahren gesagt hat? Das interessiert Gott nicht. Es ist deleted. Amen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die so sehr vom Fehler herkommt. Und als Gemeinde dürfen wir an dieser Stelle genau anders ticken. Wir leben eine Kultur der Ermutigung. Hey, ich liebe dieses Wort. Ermutigt einander in der Ehe. Du Ehemann, ermutige deine Frau. Du Ehefrau, ermutige deinen Ehemann. Und jetzt merken wir Ermutigung, das gilt uns allen zu. Keiner von euch ist hier krabbelnd reingekommen, bis auf die Kinder, die unter einem Jahr sind. Und keiner von uns ist auf diese Erde gekommen und wir konnten schon gehen, oder? Also mein Bruder besucht mich gerade und der hat einen tollen Jungen. Ich feiere den. Ich glaube, der hat in den ersten 12 Monaten 10 Länder schon bereist. Wer auf den höchsten Bergen und in verschiedenen Ozeanen, coole Eltern, was der nicht alle schon gesehen hat. Aber wisst ihr, auch dieser kleine Junge kam nicht laufend auf diese Erde, sondern irgendwann mal nach einigen Monaten fing er an zu sagen, es ist langweilig hier, ich will mich irgendwo bewegen, fing er an irgendwann mal zu krabbeln. Und als er gekrabbelt hat, kam die Mama nicht und sagte, nein, Sohn, ich habe Angst, ich muss dich beschützen, du wirst niemals laufen lernen, denn laufen lernen tut weh. Dann landest du vielleicht möglicherweise auf deine Nase. Wer erinnert sich daran? Keiner von uns, oder? Wir erinnern uns nicht einmal daran, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mutter mir zugeflüstert hat, David, auch du schaffst es. Alle anderen haben es geschafft, auch du schaffst es. Sie hat mir Mut zugesprochen, oder? Das ist ganz natürlich. Und jetzt kann ich gehen, kannst du gehen. Erinnert ihr euch noch ans Fahrradfahren? Wir sind am Meer und mein Sohn kommt und sagt, Papa, ich will, dass du einen Rückwärtssalto machst. Und ich bin 47 und denke mir, muss ich einen Rückwärtssalto machen? Nicht wirklich, oder? Also die Ermutigung ist so, ja, schon okay. Also ich mache einen Hechter, besser als ihr alle, ja? Den habe ich gelernt als Kind, als ich 10 Jahre alt war. Da halte ich immer noch mit, aber ein Rückwärtssalto, das überlasse ich euch. So nicht alles im Leben musst du lernen. Aber wir alle brauchen Ermutigung im Leben. Und ich glaube, gerade in der Ehe, je näher wir uns kommen, haben Worte stärkere Macht. Wenn mir irgendjemand begegnet auf der Straße, der mich nicht kennt und sagt, hey, sieh da, Sie sind das größte Arschloch aller Zeiten, dann werde ich denken, du gehörst in die Klinik, denn du kennst mich gar nicht, oder? Also das heißt, diese bösen Worte prallen an mir ab und ich denke mir, der hat einfach einen schlechten Tag. Diese Worte machen mit mir rein gar nichts. Aber wenn meine Frau dasselbe sagen würde, dann hätte ich vermutlich den schlechtesten Tag ever, oder? Wenn sie zu diesem Ergebnis kommen würde, du bist echt ein ... Hilfe, warum? Weil sie mir so nah ist. Sie ist meine Frau. Oder wenn meine Kinder dieselben Worte treffen, je näher wir uns kommen, desto stärker haben Worte Macht. Worte haben überhaupt sehr viel Macht. Gott hat alles geschaffen durch Worte. Und je näher wir uns sind, und deswegen ermutigt einander. Du Ehemann, du Mann, ermutige deine Frau. Sie braucht es. Sie braucht es. Und umgekehrt auch. Ermutige ihn. Es gilt, ein Haus zu bauen. Dann sag nicht, das schaffen wir nicht, sondern wir flüstern uns zu. Es ist herausfordernd. Es kostet mehr Geld, als wir dachten. Es kostet mehr Zeit. Und immer wieder neu stehen wir und denken, wie geht das? Aber auch du wirst dein Haus am Ende fertig gebaut haben. Glaubt ihr das? Stell dir mal vor, deine Ehefrau mitten am Bauen, nach vielleicht seid ihr so mehr die Selfmade-Typen, nach 1,5 Jahren sagt, das reicht mir jetzt, ich gehe dann mal. Hey, das wäre doch tough, oder? So, wenn man gemeinsam etwas angeht, so ein Lebenshaus baut, dann darf man es auch zu Ende bauen. Es gibt ein Wort, das Jesus sagt, und dieses Wort hört man oft in der Gemeinde. Da heißt es, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und jedes Mal, wenn ich über dieses Wort nachdenke, denke ich mir, Gott, du hast Tommy und Manuela zusammengefügt. Hat Tommy deine Stimme gehört? Kam da ein Blitz auf Tommy und du hast gesagt, Tommy, du musst die Manuela heiraten? oder umgekehrt. Aber Gott hat sie zusammengefügt, oder? So verstehen wir dieses Wort. Wer von euch ist verheiratet, darf ich mal fragen? Ja, sind doch einige hier. Du kannst deinen Namen ja hinzufügen. Und ihr, die ja noch nicht verheiratet und irgendwann mal heiratet und ihr denkt, wie läuft es? Ganz ehrlich, da kommt nicht eine Stimme aus dem Himmel oder der Blitz trifft dich und dann heißt es, das musst du tun, sondern ich bin mit der Frau verheiratet, die ich liebe. Und ich habe um ihr Herz geworben und ich habe ihr Herz gewonnen. Und aus dem kleinen Jahr wurde ein großes Jahr. Und jetzt laufen wir miteinander. Und jetzt kommt das, was Gott zusammengefügt hat. Also Gott stellt sich hinter deine Entscheidung. Gott sagt, David, deine Entscheidung ist meine Entscheidung. Pia, deine Entscheidung ist meine Entscheidung. Ist das krass? Also ich finde es ziemlich krass, dass Gott sagt, das, was ihr tut, das ist mein Wille. Und das gilt für jede Ehe. Das gilt für dich. Vielleicht hast du gar nicht an Gott geglaubt, aber du bist diesen Bund der Ehe eingegangen, dann gilt es. Und dann heißt es, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und ich stelle mir die Frage, wer ist in der Lage, meine Ehe zu scheiden? Wer ist in der Lage, deine Ehe zu scheiden? Und ich glaube, die Antwort wissen wir. Kein Geist dieser Welt, kein Flaschengeist dieser Welt, keine böse Macht dieser Welt, nicht der Teufel höchstpersönlich ist in der Lage, den Bund, den du eingegangen bist, zu scheiden. Seid ihr bei mir? Gott hat seine Macht begrenzt. Wenn der Teufel könnte, dann wird er uns alle umbringen. Aber er kann es nicht. Warum? Weil Jesus der Herr ist. Und er sagt, diese Menschen sind meine Menschen und sie stehen unter meinem Schutz. Es gibt also in meinem Leben genau genommen zwei Personen, die diese Ehe brechen können, diesen Bund brechen können. Und das bist einerseits ich und andererseits meine Frau. Und deswegen brauchen wir das gar nicht auf irgendwelche Umstände schieben und sagen, ja, das Leben hat es nicht gut mit uns gemeint. Ja, wir hatten Trouble, ja, dies und das. Und deswegen Pustekuchen. Du bist gefragt und ich bin gefragt. Und wir merken, auf einmal wird's ernst, oder? Es gilt einen Bund, den du damals, als du jung warst, geschlossen hast, dann zu buchstabieren, wenn du 60 Jahre älter bist. Und dann habe ich Menschen vor Augen und ich denke mir, ich erlebe die nicht als ihre Ehe, nicht als Qual. Die kommen ja nicht zähneknirschend rein, die Frau 10 Minuten vorher, der Mann 10 Minuten danach und sie sitzt da und er sitzt da und an für sich hat man sich nichts mehr zu sagen, sondern aus irgendwelchen Gründen kommen sie meistens fröhlich gemeinsam, oft Händchen halten, egal wie sie sind, setzen sich gemeinsam hin, sagen gemeinsam Halleluja, wenn sie es denn überhaupt schaffen, machen alles gemeinsam. Also so schrecklich kann es nicht sein, oder? Seid ihr bei mir? Und die Wirklichkeit ist, das Leben kann alles sein. Wunderschön, sehr herausfordernd. Aber wie schön ist es, wenn ich weiß, Gott ist für mich. Wenn Himmel und Erde vergehen, ist Gott für mich. Und wie schön ist es, wenn ich weiß, mein Jahr steht fest. Und wie gut ist es, wenn ich weiß, und das Jahr meiner Frau steht auch fest. Und auf einmal sind wir in diesem heiligen Bund der Ehe, den Gott gestiftet hat. Wir pflegen eine Kultur der Ermutigung. Wir lieben und wir hegen und wir pflegen eine Kultur des Trostes. Wir haben gerade für den Leon gebetet. Und ich bin dankbar, dass Pastor Tommy das vorgeschoben hat. Sonst hätte ich jetzt uns gebeten, dafür zu beten. Und ich weiß, dass viele bereits beten. Jetzt haben wir die unglaublich schöne Herausforderung, dass es nicht heißt, Leon ist tot. Darf ich das aussprechen? Die Ärzte sprechen es aus und sagen, da ist keine Hoffnung. Aber ich weiß, es gibt einen Schöpfer, der hat das letzte Wort. Er spricht. Und jetzt haben wir als Gemeinde und Sie als Eltern die Herausforderung zu sagen, Gott, und solange er atmet, wollen wir alles dran setzen und das Wenige, was wir tun können. Und wenn es das ist, dass wir es dir sagen, sagen, Gott, greif ein. Und ich glaube an Wunder. Wir haben das gesungen. Wir haben Wunder erlebt als Gemeinde und nicht wenige. Aber nicht jeder wird geheilt. Was bin ich dankbar, dass unsere Jana dieses Frühjahr überlebt hat. Ich habe das schon hier öffentlich gesagt, wäre sie gestorben, wie viele Fragezeichen wären in unserem Herzen geworden. Menschen sagen, kann ich noch an diesen Gott der Liebe glauben? Warum hat er nicht eingegriffen? Und ich denke mir, lest mal die Bibel. In der Bibel gab es auch Menschen, die gestorben sind, oder? Ja, es gab sie. Jetzt will ich nicht sagen, dieser Junge stirbt, ganz im Gegenteil. Ich will uns zurufen, wir dürfen Diener des Trostes sein. Und wir dürfen eintreten und sagen, wir beten für euch und mit euch. Und wir stehen euch zur Seite und wir stärken euren Rücken. Und es ist so wichtig, dass dieser Junge, der den Namen Löwe trägt, auch als Löwe leben darf. Amen. Seid ihr bei mir? Also ich glaube, keine vernünftige Gemeinde würde jetzt sagen, oh Gott, keine Ahnung was. Nein, wir trösten und wir stärken, wir ermutigen. Aber das Leben ist kein Ponyhof. Wisst ihr, ich war gerade im Urlaub und es war total schön. Jetzt kommst du zurück und irgendwann, wenn der Alltag kommt, dann merkst du, das sind auch Herausforderungen. Manchmal brauchen wir Trost im Leben. Auch ganz besonders für die schweren Tage. Ich weiß, hier haben Mamas ihre Kinder verloren. Wir haben das oft nicht so ganz laut gesagt. Aber die Realität war da, 5 Monate schwanger. Und das Kind ist im Himmel. Und ich sehe blutende Herzen. Und dann sagt Gott, und ihr dürft eine Kultur des Trostes leben. Da zeigt keiner mit dem Finger auf den anderen und sagt, was ist da schiefgegangen? Sondern wir umarmen, wir trösten und wir sagen, und wir wissen, dass euer Kind lebt. Und an dieser Stelle ist unser Trost nicht ein billiger Trost. Wenn ich an Trost nachdenke, dann denke ich, es gibt 2 Faktoren, die gelten einfach. Das erste ist, die Ewigkeit wartet auf uns. Und wenn Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht, denn ihnen ist das Reich des Himmels, dann weiß ich, all diese Kinder sind bei ihm. Amen. Ihnen ist das Reich des Himmels. Wir werden sie sehen. Das Kind, das du vermisst, du wirst es sehen. Da ist Trost Gottes. Und das sind keine billigen Worte, sondern das ist die Realität. Und die andere Realität ist, Jesus ist da. Sein Stecken und Stab, sie trösten uns. Im Tal des Todes. Und der Psalmist spricht davon, dass er durch dieses Tal des Todes geht. Dass die Herausforderungen sind. Dass es nicht nur easy cheesy, nicht nur Urlaub ist. Sondern herausfordernd. Und er weiß, und Gott ist da. Und diesen Trost, den sprechen wir uns gegenseitig zu. Und wir glauben an die Gegenwart Gottes, nicht weil wir Gott sehen, sondern weil er es gesagt hat, weil wir an ihn glauben. Amen. Wir glauben an die Gegenwart Gottes, weil alles, was sie sehen, von ihm spricht. Weil die Bibel, an der wir glauben, so glaubwürdig ist. Weil die Wunder, die er gestern getan hat, er heute tut. Und dann können wir uns gegenseitig das zurufen. Und Gott ist da im Tal des Todes. Er tröstet uns. Wir pflegen eine Kultur der Gemeinschaft. Gemeinschaft ist sowas Schönes. Und Gemeinschaft bedeutet, dass wir Freude teilen. Wisst ihr, Jesus erzählt ein Gleichnis. Da bin ich bei meiner Brille. Jesus erzählt ein Gleichnis. Und in diesem Gleichnis haben alle etwas verloren. Die eine Frau hatte 10 Münzen und hat eine Münze verloren. Und was tut sie? Sie fängt an zu suchen. Der Hirte hat ein Schaf verloren. Und er geht nicht hin und sagt, naja, 99 habe ich noch, das reicht mir aus. Sondern er fängt an zu suchen. Und der Vater, ich meine, er hatte nur 2 Söhne. Und derjenige, der bei ihm war, war komisch, wenn ich ehrlich bin, oder? Und derjenige, der vielleicht nicht ganz so komisch ist, der ist gegangen. Der sagte, das ist mir zu eng. Und dann sehe ich einen Vater, der sucht, obwohl er zu Hause bleibt, ist sein Herz die ganze Zeit bei seinem Sohn. Und irgendwann kommt der Sohn zurück, weil er merkt, oh, ich war im falschen Film. Eigentlich habe ich es meinem Vater viel besser als irgendwo auf dieser Welt. Und dann alle reagieren gleich. Das Ende ist, Freude wird groß. Sie haben gefunden, was sie suchen. Sie nehmen den Verlust nicht hin, sondern sie arbeiten gegen den Verlust. Und am Ende der Geschichte finden sie das, was verloren war. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Sondern das Ende der Geschichte ist, jeder sagt, hey, kommt her, ihr Freunde. Ich habe etwas verloren. Und ich habe etwas wiedergefunden. Ich will, dass ihr mit mir feiert. Freude will geteilt werden. Erinnerst du dich, als du eine gute Note geschrieben hast, wie du nach Hause gingst und es unbedingt deiner Mama erzählen wolltest? Freude will geteilt werden. Oder vielleicht deinem Ehemann, deiner Ehefrau sagen willst, hey, Freude, die nur für sich bleibt, ist halbe Freude. Und wir als Gemeinde dürfen eine Kultur, und in der Ehe dürfen wir eine Kultur der Freude, der Gemeinschaft feiern und hegen und pflegen. Wir feiern Siege, seid ihr bei mir? Amen. Hey, 23 Taufen in diesem Jahr in der Mosaic Family, das ist ein Grund zu feiern. Und ich denke mir, Gott, ich will viel mehr, aber ich will mich freuen über die 23, oder? Könnten auch wenige sein, könnte auch keine Taufe sein. Und eine Taufe steht immer für eine Person, die sagt, ich habe verstanden, wer Jesus ist und ich will ihm nachfolgen. Und wir als Gemeinde wünschen uns genau diese göttliche Kultur. Statt zu jammern und zu motzen, zu klagen, freuen wir uns mit den Freuenden und wir weinen mit den Weinenden. Einer trage die Last des anderen. Das sind Menschen, die weinen. Dann kommen wir nicht und sagen, du hast eigentlich Grund, dich zu freuen. Das ist so der natürliche David, der reagiert so. Und der geistliche David merkt, hey, ich darf weinen mit den Weinenden. Ich darf das ja benennen und sagen, hey, das ist nicht gut. Da ist Verlust da. Und wir wollen diesen Verlust wahrnehmen. Wir wollen nicht nur alles easy cheesy reden. Aber in dem Ganzen wollen wir sehen, Gott ist da. Und als Gemeinde feiern wir und pflegen wir und hegen wir eine Kultur der Liebe. Eine Kultur der herzlichen, mitfühlenden Liebe. Vielleicht sagst du, was hat das mit Ehe zu tun? Ganz viel. Denn all diese Werte wollen wir auch in der Ehe leben. Jetzt können wir mal einen Schritt weiter. Und dazu würde ich euch gerne drei Bilder, eigentlich nur ein Bild von den drei Bildern mitgeben, die ein alter Mann, ein kluger Mann in einem alten Buch uns mitgibt. Da lesen wir in Sprüche 30. Drei Dinge sind mir zu wunderbar. Ja, vier begreife ich nicht. Den Weg des Adlers am Himmel, den Weg der Schlange auf einem Felsen, den Weg des Schiffes mitten im Meer und den Weg des Mannes zu seiner Frau, zu einer Jungfrau. So, dieses Bild ist ein Vergleich. Das ist geschrieben als drei Bilder werden uns mitgegeben. Aber der eigentliche Vergleichspunkt ist die Ehe, ist der Weg des Mannes zu seiner Frau. Und es beginnt mit diesem Adler. Und ich liebe dieses Bild. Um der Zeit willen bleiben wir einfach mal bei diesem einen Bild. Gelegentlich fahre ich nach Blaustein Fahrrad, wenn ich dazu komme. Und dann sehe ich diese Mäusebussarde und keine Ahnung, was das alles sind. Und da wundere ich mich, wie können die ihr Gewicht da so leicht da oben halten? Ich meine, die wiegen ganz schön viel. Und wenn du so einen richtigen Adler, Seeadler siehst, der 5 Kilo wiegt, dann überlegst du dir, wie kann dieser Adler seine 5 Kilo da einfach in der Luft halten, ohne irgendetwas zu tun? Er tut nichts. Er segelt und er segelt immer höher und immer noch höher. Und ich denke mir, Adler, was geht ab? Das hätte ich auch gerne in meinem Leben. Immer höher segeln, nicht tun, oder? So, und das ist die Verheißung Gottes für alle Männer. Immer höher segeln und nichts tun. Die einzige Frage ist, hast du die richtige Frau ausgesucht? Und die einzige Frage ist, deine Partnerin, lässt sie sich anstrahlen von der Liebe Gottes? Ist nicht so schlimm. Lässt sie sich anstrahlen von der Sonne? Denn warum gleitet dieser Adler immer höher? Weil er ein Prinzip verstanden hat und das Prinzip ist die Thermik. Warme Luft steigt, seid ihr bei mir? Und kalte Luft steigt eben nicht, sinkt. Und dieser Adler schaut, wo ist die warme Luft? Wo ist ein Felsen von der Sonne angestrahlt? Dort entsteht Thermik, da fliege ich mal kurz hin. Und wenn ich dort bin, dann geht's hoch und höher und höher. Und ich glaube, wir Menschen heiraten, weil wir manchmal genau dieses Bild vor Augen haben. Hey, dieser Mann, der ist nicht wiederzuerkennen. Das ist unglaublich, was aus diesem Schludian geworden ist, oder? Das ist unglaublich, was aus dieser, und dann sehen wir all die Schwächen, die wir kannten, und da ist ein neuer Mann. Und die Antwort lautet, er hat das Passende gefunden, die passende Person gefunden. Er erlebt Thermik in seinem Leben. Dieses Bild können wir gerne auch umdrehen. Das Geheimnis ist eigentlich nicht bei uns Menschen, sondern das Geheimnis ist bei Gott. Das Geheimnis ist die Sonne. Und die Frage ist, lassen wir uns anstrahlen von der Sonne Gottes? Dasselbe gilt für die Schlange auf dem Felsen. Wisst ihr, die Schlange liebt es auf einem warmen, sonnengewärmten Felsen. Aber dort, wo es keine Sonne gibt, keine Wärme, dort hasst die Schlange diesen Ort. Aber dort, wo dieser Felsen gewärmt ist von der Sonne, da liebt genau diese Schlange diesen Ort. Und das ist das Bild, das dieser Mann sagt und er vergleicht es mit der Ehe und sagt, hey, du junger Mann, entscheid dich für die richtige Person. Und dann flüstert er allen Damen zu und ihr habt die Macht in eurer Hand. Wisst ihr, für alle Menschen, die Bibel so lesen, ich finde dieses Bild krass, oder? Dieses Bild sagt, David, du bist deiner Frau ausgeliefert. Jetzt kannst du deinen Namen da einfügen, oder? Was für eine Macht hat die Frau über den Mann? Und es stimmt. Und an dieser Stelle lade ich dich ein, der du Frau bist, zu sagen, und ich möchte abhängig sein von der Sonne Gottes. Ich möchte kein kalter Felsen sein. Ich möchte kein, was auch immer, sondern ich möchte eben genau das sein, dass ich mich anstrahle von der Liebe Gottes. Und jetzt nach dem Bild, jetzt wird's noch ein bisschen klarer. Jetzt kommen wir einfach mal zu den Fakten. Und bei den Fakten würde ich euch gerne zwei Verse mitgeben, die wir in der Bibel lesen, ganz am Anfang. Denn Mann und Frau sind als Hilfe und Ergänzung füreinander gedacht. Es gibt keine bessere Ergänzung für dich, du lieber Mann, als die passende Frau. Es gibt keine bessere Ergänzung, keine bessere Hilfe für dich, du Frau, als der passende Mann. Und da lesen wir, und Gott, der Herr, sprach, und diesen Vers kennen wir bei fast allen Hochzeiten, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe schenken, ihm entsprechend, oder eine Gehilfin machen, die um ihn passt. Wir übersetzen das unterschiedlich, aber am Ende ist das Bild klar. So, das steht ganz am Anfang der Bibel. So, wir reden von der Schöpfungsordnung. Wie hat Gott sich das gedacht? Und jetzt geht es nicht darum, dass du als Single falsch bist, ganz im Gegenteil. Aber dort, wo Menschen heiraten, dort ist es gut, dass sie ja diese Entsprechung finden. Aber alleine sein ist für keinen Menschen gut. Es ist nicht gut. Deswegen ist Gemeinde so ein wichtiger Ort. Hier pflegen wir Gemeinschaft. Deswegen ist deine Arbeitsstelle ein wichtiger Ort. Da pflegst du Gemeinschaft. Deswegen ist Schule so ein wichtiger Ort. Da pflegst du Gemeinschaft. Wir Menschen sind nicht als Einsiedler gedacht. Keiner von uns. Wer so lebt, der wird irgendwann mal komisch. Und Gott sagt, das sollt ihr nicht, sondern sucht Gemeinschaft, sucht ein Gegenüber, lebt Gemeinschaft, pflegt Gemeinschaft, kultiviert Gemeinschaft. Egal wie alt du bist, ich feiere die 80-Jährigen, die hier reinkommen, die Gemeinschaft leben und pflegen und kultivieren. Wir alle brauchen es. Seid ihr bei mir? Amen. Alleine sein ist nicht der Hit. Wir dürfen das Leben teilen. Jetzt und in diesem Grundsätzlichen geht Gott weiter und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schenken, die um ihn passt, die um ihn ist, die ihm entspricht. Und wir merken, Gott hat sich die Frau als Hilfe für den Mann gedacht. Und wenn du pikiert bist bei diesem Begriff, dann will ich dir sagen, Hilfe sagt nichts zu der Stellung. Eine Mutter hilft ihrem Kind und das ist deswegen nicht unter ihrem Kind, oder? Hilfe sagt rein gar nicht zu dem Rang, wer wir sind, wie wichtig wir sind, sondern Hilfe führt uns zueinander, setzt uns in eine Beziehung zueinander. Die Mutter hilft ihrem Kind. Und du als Angestellter, du hilfst deinem Chef. Also wir merken, Hilfe setzt uns einfach zueinander, in eine Beziehung zueinander. Und genau das ist der Gedanke von Ehe, dass Gott sagt, es gibt keine bessere Entsprechung für den Mann als die richtige Frau. Eine Hilfe, die zu ihm passt. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Und ich weiß nicht, was ihr auf diesem Bild seht. Vielleicht sucht ihr den Adler. Oder vielleicht sucht ihr das Meer. Ich verrate euch was. Das Bild sagt, soweit ich weiß, gar nichts. Aber das Bild sagt dennoch ganz viel. Warum? Weil derjenige, der dieses Bild gemalt hat, der hat einen Pinsel genommen. Und mit diesem Pinsel hat er auf diese Leinwand gestrichen. Und wir merken, Pinsel und Leinwand ergänzen sich. Du kannst ganz viele Pinsel haben und du hast rein gar nichts. Oder ganz viele Leinwände und die werden nur dreckig. Sondern die Ergänzung entsteht dort, wo Pinsel, Farbe und Leinwand oder ich mach's mal einfach, Pinsel und Leinwand zusammenkommen. Dort ist Ergänzung. Vielleicht kennt ihr das Bild von dem Topf und dem Deckel. Ich habe euch ein paar andere Bilder mitgebracht, die mir so kamen. Immer noch nicht eingesteckt. So. Wow, sie brennt. Da ist eine Lampe in der richtigen Fassung, richtige Größe. Sie ist angeschlossen und das Ganze macht Sinn. Das sind zwei Menschen, die ein Ja zueinander haben. Die sich entsprechen. Die nicht die so sind, dass sie komplementär sind. Und auf einmal ist da Leben drin. Und Gott sagt, ich will, dass der Mensch so zusammenlebt, dass Mann und Frau zusammenkommen. Ich habe euch hier noch ein Bild mitgebracht. Leider so ein kleines. Bauhaus hatte keine größeren. Wisst ihr, vielleicht bist du so eine Schraube oder vielleicht bist du so wie eine Mutter, ja? Und diese zwei Sachen, die passen zueinander, die entsprechen sich. Die sind vom Schöpfer, in diesem Fall von dem Menschen, als Schraube und als Mutter konzipiert, damit sie etwas zusammenhalten. Zwei Mutter allein sehen nett aus, aber sie halten nichts. Und zwei Schrauben allein sehen auch nett aus. Aber sie dienen nicht der Funktion einer Schraube. Die Funktion solch einer Schraube, gepaart mit der Mutter, ist, dass sie etwas zusammenhalten. Das ist auch eine Ringschraube, eine Ringmutter. Ich bleib mal bei diesem Bild. Ihr seht das, oder? Die sind nicht genau gleich, obwohl sie relativ ähnlich aussehen. Mann und Frau sehen auch wie Menschen aus, relativ ähnlich, aber sind nicht genau gleich. So, und was führt dazu, dass sie zusammenhalten? Die Antwort ist, sie entsprechen sich von Gott her, von dem Schöpfer her. Und für Jahrtausende war das glasklar für die Menschen. Und auf einmal sind wir in der Zeit, wo die Menschen manchmal nicht mehr wissen, wer sie sind. Wer bin ich? Wundert es uns? Wundert es uns, dass wir Menschen manchmal nicht mehr wissen, wer wir sind? Mich nicht. Warum? Weil derselbe Teufel, der Feind der Menschen, immer noch am Werk ist. Und die Bibel spricht von diesem Teufel als von dem Durcheinanderbringer. Von demjenigen, der gegen uns, wenn er könnte, wird uns umbringen, aber kann uns nicht umbringen. Also was tut er? Er versucht uns Menschen. Sollte Gott gesagt haben, dass es wirklich so ist, kann es sein, dass du es falsch verstehst? Nein, du verstehst es nicht. Jeder Idiot versteht es. Und derselbe Teufel versucht es auch bei Jesus. Ist es nicht krass, dass Jesus, der Sohn Gottes, bevor er anfängt zu predigen, versucht wird von dem Teufel? Und er wird versucht genau auf der Ebene der Identität. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Und ich denke mir, Teufel, bist du blöd? Wenn irgendjemand wusste, wer er ist, dann Jesus. Jesus wusste, ich bin der Sohn Gottes. Aber warum hat der Teufel ihn versucht? Weil er irgendwie die Hoffnung hatte, dass dieser Gott Mensch geworden sich doch irgendwie auf seine Lügen einlässt. Und es ist eine Lüge der Identität. Wer bist du? Wisst ihr, wie viele Christen genau mit dieser Frage unterwegs sind? Bin ich wirklich Christ? Gott schenkt dir eine neue Identität, nicht aufgrund von deiner Leistung, sondern vorher aufgrund von dem, dass er sein Leben für dich gelassen hat und du hast Ja zu seiner Liebe gesagt. Es ist eine neue Schöpfung und jetzt hast du sie und jetzt gehst du, oh, bin ich wirklich Christ? Und die Frage ist, wer sagt es dir? Wer flüstert diese Lüge in dein Herz hinein? Und die Antwort ist, es ist der Durcheinanderbringer. Als du heute Morgen aufgewacht bist, ich weiß nicht, ob du dich als Ameise gefühlt hast. Oder als Bär. Oder als Frau. Und du bist eigentlich ein Mann. Hey, Gott spricht dir Identität zu. Und diese Identität spricht er dir nicht heute zu, sondern er hat sie dir zugesprochen, bevor es dich gab. Bevor es dich gab, stand deine Identität, deine Bestimmung klar fest. Du warst noch nicht sichtbar. Mama wusste noch nicht, dass sie schwanger ist. Papa hatte eh keine Ahnung. Und deine Bestimmung stand schon fest. Weil der Schöpfer es festlegt. Wisst ihr, ich kann sagen, Herr, schaut euch nochmal dieses schöne Bild hier an. Diese Ringmutter ist keine Mutter. Okay, ich definiere das neu. In Wirklichkeit ist diese Mutter auch eine Schraube. Okay, diese Ringmutter ist in Zukunft eine Schraube, wir benennen das jetzt einfach mal so. Und wir merken, wir belügen uns gegenseitig. Warum? Weil die Identität von dieser Ringmutter steht schon fest. Sie ist geschaffen, erdacht, umgesetzt von dem Schöpfer namens Mensch. Und dein Schöpfer hat dich erdacht, übrigens erst einmal als Mensch. Mensch bedeutet, du bist im Bilde Gottes geschaffen. Mensch bedeutet, du bist auf Gott hin geschaffen. Mensch bedeutet, Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Das ist Mensch. Der Mensch war nicht irgendwer, sondern er war die Krönung der Schöpfung, die Herrschaft der Schöpfung. Seid ihr bei mir? Und du bist Mensch. Und er schenkt dir eine neue Identität in Jesus. Du bist nicht nur Mensch, sondern der Geist Gottes lebt in dir. Du bist Kind Gottes. Das spricht er dir zu. Und jetzt sagt Gott, und er schuf sie als Mann, oder als Frau. Das heißt, du bist Mann und du bist im Bild Gottes geschaffen. Du bist Frau, du bist im Bild Gottes geschaffen. Aber wenn irgendein Gedanke kommt, kann es sein, dass ich das nicht bin, dann will ich dir sagen, dieser Gedanke ist nicht von Gott. Punkt. Und wenn unsere Gesellschaft das nicht mehr weiß, Gott weiß es, dann fragen wir Gott und Gott gibt uns Antwort. Und wer als Mann erdacht ist, der darf als Mann leben. Und wer als Frau erdacht und geschaffen ist, der darf als Frau leben. Und deswegen geht es weiter und Gott segnet sie und er sagt, seid fruchtbar, mehret euch. Warum? Es geht nicht nur um dich, sondern es geht darum, dass das Leben weitergeht. Er segnet diesen Bund der Ehe und er sagt, in diesem Bund der Ehe setze ich Leben hinein. Gott hat der Pia und mir, ohne dass wir wirklich irgendwie eine Ahnung haben von Dingen, 5 Kinder geschenkt. Versteht ihr? Wie sieht Eltern, oder wer von euch hatte Ahnung, wie Eltern sein wirklich funktioniert? Ich glaube, die allerwenigsten. Und Gott schenkt uns Kinder. Hey, er setzt Leben hinein. Er vertraut uns etwas an. Er vertraut uns Menschen an. Und er vertraut uns das an, dass wir wertig damit umgehen. Und ich als kleiner Mensch kann nichts Besseres tun, als immer wieder neu zu Gott zu gehen, zu sagen, Gott, was ist dein Plan? Gott, wie hast du dir das ausgedacht? Gott, wie soll ich als Ehemann sein? Gott, wie soll ich als Vater sein? Bin ich der perfekte Vater? Nein, bin ich nicht. Aber habe ich die Sehnsucht, ein guter Vater zu sein? Auf jeden Fall. Bin ich der perfekte Ehemann? Nein, ich bin's nicht. Aber ich wache nicht morgens auf und sage, naja, 50, das Glas ist halb voll, das reicht völlig aus. Sondern ich möchte schon ein guter Ehemann sein. Ihr Ehemänner, seid ihr bei mir? Darf man euch sehen? Wer ist hier Ehemann? Wollt ihr gute Ehemänner sein? Ja? Amen? Ihr Ehefrauen, seid ihr bei mir? Wollt ihr gute Ehefrauen sein? Und jetzt nochmal die Frage, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wer hat die Kraft, deinen Bund zu lösen? Wer hat die Kraft, deine Ehe zu scheiden? Und die Antwort lautet, es gibt nur 2. Du und dein Partner, oder? Ich liebe dieses Bild. Hier Ringmutter, Ringschraube. Und ich denke, bei manchen Menschen ist es so ein bisschen wie, eigentlich passt alles, aber durch Sünde oder durch Sorgen oder durch Lasten oder durch den Alltag passiert auf einmal das hier. Eigentlich perfekt, oder? Immer noch dieselbe Lampe, immer noch dieselbe Fassung. Sie passen zueinander, aber manchmal ist es irgendwie doch ohne Kraft und ohne Saft. Warum? Weil die Realität ist, wir sind noch nicht im Himmel. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, gibt es Sorgen, gibt es Schuld, gibt es Dinge, die uns belasten. Und manchmal reagieren wir nicht geistlich und sagen, jetzt erst recht, sondern manchmal tut uns die Schuld des anderen weh und dann sagen wir, weißt du, was meine Frau mir gesagt hat? Ich bin arbeitslos und sie schaut mich an und sagt, du Fauler. Sollte vorkommen in dieser Welt. Als ich meine Brille verlor, da hat mich jeder angeschaut. Nein. Wisst ihr, was meine Familie gemacht hat? Keine Worte. Wir haben nur 6 Tage lang nach dieser Brille getaucht. Immer wieder neu. Tauchen macht auch Spaß, es ist auch schön. Aber es war nicht nur spaßig. Warum? Weil wir eine Familie sind. Meine Frau hat nicht gesagt, was für ein Hornochse bist du. Das ist mindestens die 5. Brille, die in irgendwelchen Meeren verschwindet. Können wir uns das wirklich leisten? Kein Wort. Das Einzige, was sie sagte, ist, Schatz, du brauchst eine neue Brille. Komm, wir gehen. Ich so, braucht man nicht. Schaffen wir auch so. Doch, komm, wir gehen. Du brauchst eine neue Brille. Versteht ihr das Prinzip? Die Frage ist, drehen wir uns weg voneinander? Distanzieren wir uns aufgrund von Enttäuschungen, aufgrund von Sorgen, aufgrund von, ich verstehe nicht, warum meine Frau so tickt, wie sie tickt. Ich verstehe nicht, warum mein Mann so tickt. Und wisst ihr, wir alle bringen Prägung mit in die Ehe, ob wir es wollen oder nicht. Deine Prägung ist anders. Meine Prägung ist anders. Und nicht alle Prägung ist immer von Gott. Und dann drehen wir uns auseinander, distanzieren uns. Und irgendwann mal ist der Bruch da. Und das ist leider auch die Realität in dieser Welt. Menschen, dann heißt es, wir haben uns auseinandergelebt. Oder? Kennt ihr den Satz? Schon mal gehört? Wir haben uns auseinandergelebt. Und ich denke mir, das Problem war nicht gestern und nicht vorgestern, sondern das Problem war vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Du hast irgendwann mal aufgehört zu sagen, und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass diese Dichtung, dass diese Verbindung wirklich eng ist. Immer wieder neu zu spannen. Und wenn ich bei diesem Bild bleibe, wisst ihr, es ist gar nicht so schwer, das auseinanderzudrehen. Kostet nicht viel Kraft. Kann jeder Dreijährige hier. Wahrscheinlich selbst die Einjährigen. Ist ganz easy. Aber wenn es zusammen ist, kann diese Verbindung wahrscheinlich 2000 Kilogramm stemmen. Und ich glaube, Gott hat sich Ehe so vorgestellt, dass diese Verbindung die Welt bewegt. Seid ihr bei mir? Das kann kommen, was auch kommen mag. Es hält zusammen. Und solche Ehen wünsche ich uns. Wünsche ich mir, wünsche ich dir. Und wir arbeiten im selben Boot. Keine von uns ist perfekt. Aber immer wieder neu zu sagen, hey, wir drehen uns ineinander. Wir sind füreinander, wir vergeben einander, wir leben von der Gnade Gottes. Wir leben nicht von den Vorhaltungen. Weißt du, was du getan hast vor 30 Jahren? Weißt du, wie du mich angeschaut hast? Warum haben wir kein Geld? Worte haben Macht, dann haben wir halt kein Geld. In Reichtum und in Armut, oder? Kennt ihr diesen Satz von Hochzeiten? In Reichtum und in Armut? Armut ist nicht cool, ganz ehrlich. Ich bin lieber reich. Du auch, oder? Wer von euch ist gerne arm? Darf ich mal fragen? Einer, okay. In Reichtum und in Armut. In Armut und Reichtum. Warum? Weil das Leben gibt dir am Anfang nicht mit, ob du reich oder arm bist. Aber deine Entscheidung darf dennoch stehen. Amen. Amen. Jesus, danke für dein Wort. Danke für Bilder, die wir in deinem Wort lesen. Und auch wenn wir heute so einen groben Überblick gemacht haben über dieses wichtige Thema, so bete ich, dass wir Ja sagen zu deinem Plan. Ja sagen zu deinem Plan, Gott. Ich bete darum. Halleluja. Können wir schließen mal unsere Augen? Und das ist mir wichtig, auch für Pforzheim, für Stuttgart, dort, wo ihr seid. Ich sehe euch eh nicht. Ihr seht mich, aber ich sehe euch nicht. Und jetzt dürft ihr mich auch nicht sehen. Schließt mal eure Augen. Ich habe eine Frage mitgebracht. Ganz, ganz einfach. Und die Frage lautet, wer von uns will sagen, Gott, du bist der Schöpfer und weil du der Schöpfer bist, ist dein Plan für mich bindend und entscheidend. Ich lebe nach deinem Plan, nicht nach dem, wie ich mich fühle, nicht nach dem, was ich so gehört habe, sondern ich vertraue, dass du es besser weißt als irgendein anderer, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn du das sagen willst, dann darfst du mal deine Hand heben, dort, wo du bist. Und ich glaube, unsere Hände sollten hochgehen. Egal, ob in Pforzheim, Stuttgart, in Ehingen, in Heilbronn, hier in Ulm. Es ist so wichtig, weil der Plan Gottes für unser Leben Himmel auf Erden ist an dieser Stelle. Der Adler, der hochfliegt, diese Schlange, die sich so wohl fühlt auf diesem Stein, dieses Schiff, das diesem Ozean nicht nur ausgeliefert ist, sondern sein Ziel erreicht. Das ist der Plan Gottes für dich und für mich. Amen.